Nagel Tiedemann. Was mich bewegt.
Es ist März, die Sonne lacht und am anderen Ende des Internets lacht mich auch mein Kollege Pascal Nagel an. Guten Morgen, Pascal.
Hi, Yannick. Die Sonne lacht, aber es ist schweinekalt irgendwie wieder geworden.
Das ist richtig. Und vielleicht ist die Stimmung in der Gesellschaft auch kälter geworden oder in Auto- und Mobilitätsstandort Deutschland. Darüber werden wir ja vielleicht gleich mal ein wenig sprechen.
Aus dem großen Buch der Überleitungen.
Aus dem großen Buch der Überleitungen. Ich merke auch, dass ich dieses Buch vielleicht auch an einer Stelle vielleicht auch noch mal zu Gemüte führen sollte, damit das mit den Überleitungen in Zukunft auch noch besser klappt. Pascal, eine neue Folge, Was mich bewegt, steht an für diese Woche. Und wir wollen natürlich wieder über die Themen sprechen, die uns bewegt haben. Und da wir in letzter Woche ja auch festgestellt haben, dass es eigentlich auch ganz gut funktioniert, wenn wir beide über das gleiche Thema sprechen, haben wir uns überlegt, dass wir heute auch über das gleiche Thema sprechen wollen, diskutieren wollen. Ein total spannendes, aber vor allem natürlich auch in der Breite der Gesellschaft sehr wichtiges Thema. Pascal, verrat uns doch mal, was ist denn unser Thema, was uns heute so bewegt?
Genau, Ausgangspunkt war ja auch, dass wir so eine kleine Diskussion miteinander geführt haben und wir dann gesagt haben, dann lass uns das doch zusammen mal im Podcast besprechen, weil es ist ja immer so, in der Regel immer dann, wenn man so ein bisschen vielleicht einmal spannend diskutiert, sich austauscht, dann hat man in der Regel meistens kein Mikrofon dabei und denkt sich, ah, hätten wir sowas jetzt aufgenommen? Und deswegen haben wir dann in der Diskussion dann gleich gesagt, nee, wir brechen an der Stelle jetzt ab. Und wir machen das im Podcast. Ja, mein Gedanke, den ich hatte, der ist so ein bisschen einer, der auf den Geschehnissen sozusagen der letzten Tage, vielleicht Wochen beruht. Und da setzt sich im Prinzip so ein Puzzlestück zusammen. Also mein Gedanke war, ich kam so ein bisschen von den Nachrichten rund um Tesla. Das Tesla-Werk in Grünheide wurde ja ist von einem Stromausfall betroffen gewesen, ausgelöst durch einen Brandanschlag, mutmaßlich, aber es gibt ein Bekennerschreiben. Ich glaube, da gibt es jetzt keinen großen Zweifel mehr dran, dass da eine linksextreme Gruppe hintersteht, die eben dieses Tesla-Werk dort angreifen wollte, ja auch nicht nur wollte, sondern ja tatsächlich für viele Tage lahmgelegt hat durch die Unterbrechung der Stromversorgung. Ein Strommast wurde und in Brand gesetzt. Ist natürlich Tesla gerade in letzter Zeit wieder Stein des Anstoßes. Es gibt die Werkserweiterung in Grünheide, wo natürlich auch viele Umweltaktivisten gegen Sturm laufen. Yannick, du weißt, dass das rund um das Tesla-Werk in Grünheide gab es schon immer viele Diskussionen, was sozusagen die Umwelt angeht. Da gab es Probleme mit dem Abwasser, beziehungsweise wurde da viel diskutiert, was die Wasserversorgung dort angeht. Und jetzt ist es eben so, dass natürlich Flächen gerodet werden müssen für diese Werkserweiterung. Aber es hat mich tatsächlich eigentlich auch nur auf die Idee gebracht, sozusagen gemeinsam mit dann noch weiteren Geschehnissen rund um das Thema Mobilität, nämlich die Streiks wieder der letzten Tage. Wir kamen ja jetzt wieder in der vergangenen Woche an einen Punkt, an dem gleichzeitig der Flugverkehr und gleichzeitig der Zugverkehr lahmgelegt war. Ich persönlich, wie viele andere, davon auch betroffen, ja, da kommt man in so eine Reiseplanungs-Odyssee, Flug gebucht, Verdi kündigt Streik an, Flug wieder storniert, Bahn gebucht, Bahn kündigt Streik an, Bahn wieder storniert, Mietwagen genommen. Und worüber ich jetzt gar nicht an der Stelle diskutieren möchte, ist jetzt irgendwie ein Gepolter gegen Streiks oder auch gar nicht jetzt eine große Diskussion rund um was darf Protest und so weiter. Worum es mir tatsächlich ging, ist so eine Frage: Wie ist eigentlich der Mobilitätsstandort Deutschland noch aufgestellt? Wie gut funktioniert eigentlich die Mobilität am Standort Deutschland? Und jetzt sind natürlich sowas wie Streiks oder auch Umweltaktivisten, Protest, die das lahmlegen, kann ich jetzt natürlich leicht sagen, ja, das sind einfach nur äußere Einflüsse, die sozusagen auf die Mobilität einwirken und die kann da nichts für. Es hat mich aber an so einen Punkt gebracht, wo ich drüber nachdenke, ja, wie gut ist eigentlich Deutschland im Bereich New Mobility, Future Mobility aufgestellt? Gibt es eigentlich ein Konzept, wie Mobilität gut funktioniert, ineinander greift? Weil ich meine, wir brauchen jetzt die Zuverlässigkeit der Deutschen Bahn, ohne am laufenden Band Bahnbashing betreiben zu müssen. Darum geht es mir gar nicht. Aber dass die Frage aber natürlich erlaubt sein darf, ist man eigentlich zukunftssicher aufgestellt als Industrie, als große Industrienation, die eigentlich natürlich in Sachen Mobilität besonders gut aufgestellt sein müsste. Und momentan hat man gerade aus ganz vielen Einflussgründen das Gefühl, eigentlich geht gar nichts. Die einen haben Imageprobleme oder haben fast alle Imageprobleme, auch aus Klimagründen. Zum Teil natürlich auch gerechtfertigt, so brauchen wir auch nicht diskutieren. Aber so dieses Gefühl, da geht nicht viel ineinander. Ja? Eigentlich steht dir eigentlich kein Verkehrsmittel mehr zur Verfügung. Viele haben mit vielen Mobilitätslösungen hat man wirklich irgendwie eher die liebe Not als tatsächlich ein kommodes von A nach B kommen. Und da würde mich mal interessieren, Yannick, wie du das siehst, ob das jetzt einfach nur so ein Eindruck ist, der bei mir gerade entsteht, einfach weil man natürlich auch irgendwie betroffen war und jetzt ist man da irgendwie konsterniert und sagt, ja, aber irgendwie von A nach B kommen macht momentan in Deutschland gar keinen Spaß. Aber ganz unabhängig davon, ist man eigentlich noch gut aufgestellt? Ist man eigentlich vorne mit dabei in Sachen Mobilitätslösung? Wo ist die Intermodalität? Also du kannst ja dann auch irgendwie das 49-Euro-Ticket, das Deutschland-Ticket kannst du diskutieren, wo man dann auch eher das Gefühl hat, naja, beim nächsten Mal, wenn es im Bundeshaushalt ein bisschen knapp ist, dann ist das Thema auch schon wieder Geschichte, was eigentlich aber ganz gut funktioniert. Aber also ist Deutschland in Sachen Mobilität noch vorne mit dabei und hat man eigentlich eine Vision oder haben wir eigentlich nur ein Sammelsurium an Verkehrsmitteln, die alle einzeln und für sich eigentlich ihre liebe Not mit vielen Themen haben?
Ja, also was ich glaube an der Stelle und es ist ja wichtig, dass wir da auch drüber sprechen und das, was du jetzt auch erlebt hast und was viele in Deutschland momentan erleben, dass nichts vorangeht aufgrund dieser Streiks, ist ja im Prinzip nur eine Facette und ist ja auch nicht das, beschreibt ja auch nicht das Kernproblem, woran die Mobilität in Deutschland momentan krankt. Das sind ja vielleicht zwei verschiedene Ebenen, aber das Thema Mobilität, wenn wir jetzt wirklich mal nur auf Deutschland gucken, ich würde gar nicht mal den Fokus zu weit aufziehen und sagen, Deutschland und Europa, weil wir haben, wenn wir in andere Länder schauen, in andere Städte schauen, dann sieht man, wie viele Fortschritte man in dem Bereich ja auch machen kann. Ich sage, wenn wir vielleicht mal nach Paris schauen oder jetzt auch ein großes Vorbild ist ja auch Kopenhagen, aber da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus, sondern wir bleiben wirklich mal in Deutschland, dann ist das, was du erlebt hast, ja eben nur ein Symptom oder man merkt relativ schnell, wenn ein Verkehrsträger wie zum Beispiel die Deutsche Bahn streikt, wie schwierig es ist, plötzlich von A nach B zu kommen, wenn, und das ist die große Einschränkung, die ich an dieser Stelle machen will, man nicht wieder auf die, sage ich mal, den individuellen motorisierten Verkehr zurückgreifen will, und zwar auf den eigenen Pkw oder auf einen Mietwagen in deinem Fall jetzt, dann sieht man mal, dass Deutschland immer noch, finde ich, ganz klar auch eine Autofahrernation ist und eine Gesellschaft oder ein Mobilitätssystem, was immer noch sehr stark auf den individualisierten Verkehr im eigenen Auto eben ausgerichtet ist, wenn man sich die Städte anschaut, die Infrastruktur in den Städten oder den Verkehr auf den Autobahnen, wie der aber auch ja auch immer rasant zunimmt. Also das ist das, was für mich so ein bisschen eben auch das Kernproblem ist. Deutschland hat sich eben noch nicht, und das ist ja auch nicht gewollt, und das wollen wir auch alle nicht, wir arbeiten schließlich auch in der Automobilindustrie vermittelt, sage ich mal, indirekt, wollen ja nicht, dass Deutschland keine Autofahrernation mehr ist oder kein guter Standort für die Automobilindustrie, ganz im Gegenteil. Aber man merkt jetzt auch mit dem ganzen Umschwung in Richtung Elektromobilität, und da kommen wir gleich vielleicht nochmal ganz zu, da habe ich nämlich nochmal was rausgesucht dazu, dass eben ja das deutsche Mobilitätssystem nicht auf diese Verkehrswende in den letzten 20 Jahren ausreichend vorbereitet wurde. Da krankt es natürlich an vielen Stellen. Es gab einfach politische Entscheidungen, die nicht gemacht wurden, die nicht getroffen wurden. Wenn wir auf das Bahnnetz schauen, auf die Bahninfrastruktur, die marode ist zu großen Teilen, wenn man schaut, wie vereinzelt die Verkehrsverbünde in Deutschland sind, wo man wirklich von einem Ort in den nächsten geht und dann gar nicht mehr sein Ticket nutzen kann. Das ist jetzt mit dem Deutschland-Ticket natürlich ein bisschen verbessert worden oder die Situation wurde da ja auch verbessert, aber eben auch sehr reaktiv, auch so ein bisschen auch aufgrund der bestehenden Verhältnisse, ein bisschen aus der Corona-Zeit rückzuführen.
Aber auch mit großem, Gemurre und riesengroßen Diskussionen. Das war jetzt das 49-Euro-Ticket, war jetzt nicht die sozusagen die Innovation, mit der sich am Ende alle für eine super Idee gefeiert haben, sondern man hatte eher das Gefühl, dass man sich auch schon fast so 49-Euro-Ticket in der gesellschaftlichen Stimmung, im öffentlichen Diskurs auch eigentlich sehr erstreiten musste. Ja? Und das meine ich ja mit, wenn das nächste Mal irgendwo im Bundeshaushalt nochmal 3 Euro fehlen, dann ist das 49-Euro-Ticket auch wieder Geschichte.
Ja, ja. Das ist richtig. Das ist die Diskussion und die Tendenz geht da auf jeden Fall hin. Was jetzt das für mich das entscheidende Problem ist, was wir vielleicht auch momentan sehen, ist nicht nur, dass die Mobilität in Deutschland nicht auf alternative Wege ausgerichtet ist, sondern eben auch, dass sie bislang eben auf die Pkw-Mobilität ausgerichtet ist. Aber im Zuge des Strukturwandels in der Automobilindustrie in Richtung Elektromobilität sieht man jetzt momentan auch, dass das vielleicht auch am Ende des Tages ein Problem sein könnte, weil ja die Elektromobilität auch nicht so richtig aus den Puschen kommt und man jetzt momentan so wieder ein bisschen das Gefühl hat, es dreht sich da schon wieder der Wind. Ich habe dazu auch mal eine Studie rausgesucht, eine relativ aktuelle Studie von Bearing Point, die sich auch nochmal um das Thema Elektromobilität dreht. Und dass so das Interesse an Elektromobilität momentan dort durchaus stabil bleibt. Also 30% der Autokäufer planen weiterhin, sich ein Elektroauto als nächstes Fahrzeug anzuschauen. Aber wir haben momentan kein signifikantes Wachstum, was die Entwicklung in der Elektromobilität in Deutschland anbelangt. Und es wird auch kein signifikantes Wachstum in Deutschland erwartet für 2024. Dazu zählen Gründe wie Preis, technologische, infrastrukturelle Aspekte. Ladeinfrastruktur ist immer noch ein großes Thema, das natürlich auch nicht von jetzt auf gleich geändert wurde, also von letztem Jahr zu diesem Jahr. Aber da, auch das ist das, was ich eben meinte, wurden in den letzten, ich sage mal, 10, 15 Jahren auch, glaube ich, viel Zeit verschwendet, diese Infrastruktur entsprechend auszubauen. Und das ist natürlich die Frage, überholen uns jetzt die anderen, die Chinesen, die US-Amerikaner, was das anbelangt? Und ist das nicht auch ein Problem, weswegen die Autofahrernation Deutschland vielleicht am Ende des Tages auch irgendwie noch ein größeres Problem haben können? Wenn wir selbst in unserer Kerndomäne der Automobilentwicklung, des Automobilbaus und des Automobilverkaufs dann am Ende des Tages vielleicht auch hinterherlaufen. Also da tut sich sozusagen für mich im Mobilitätssektor sogar noch eine weitere Flanke auf momentan, was das Thema Elektromobilität und der Hochlauf in Deutschland anbelangt. Also das gehört ja auch noch dazu.
Ja, das ist ja das, was ich am Anfang skizziert habe. Das sind ja auch nur verschiedenste Symptome und jede Branche oder jeder Teil der Mobilität hat irgendwie mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen. Ja? Bei der Automobilindustrie ist es das, was du gerade gesagt hast, es ist im Prinzip der Hochlauf der Elektromobilität kommt ins Stocken. Die Automobilindustrie natürlich auch mit sozusagen aus Umweltaspekten auch viel mit einem Imageproblem. Die Elektromobilität als lokal emissionsfrei kann da natürlich auch helfen. Dass allerdings auch die Automobilindustrie vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren auch vielleicht nicht genug gemacht hat in Sachen Nachhaltigkeit. Wir stoßen auch, wenn wir das ganze Thema beobachten und recherchieren, auch immer mal wieder auf den einen oder anderen sicherlich auch irgendwo gerechtfertigten Vorwurf von ein bisschen Greenwashing. Dann sieht man halt oft sehr, sehr nachhaltig aus und ist es vielleicht doch manchmal nicht. Haben wir an anderer Stelle im Podcast auch schon diskutiert, dass da also auch das ein oder andere Imageproblem nicht ganz ungerechtfertigt ist. Das muss man ja fairerweise auch so sagen, dass die Branche dran ist, das zu ändern, gehört auch dazu. Und sie spielt eben einfach eine wichtige Rolle in diesem Mobilitätsmix in ganz Deutschland. Du hast aber das Gefühl, momentan jeder einzelne Verkehrsträger hat momentan erstens ein Imageproblem und dann zweitens aber auch mit ganz eigenen wirtschaftlichen und strukturellen Herausforderungen zu kämpfen, die im Gesamtbild einfach ein Bild ergeben, wo du sagst, mir fällt eigentlich die optimale Mobilitätsvariante momentan eigentlich gar nicht mehr ein.
Das ist richtig. Und dazu kommt noch ein Aspekt und ein Bereich, den haben wir hier im Podcast auch schon an der einen oder anderen Stelle schon angerissen und besprochen, ist, dass sich dieser gesamte Bereich Sharing Economy, Sharing Mobility eigentlich in den letzten Jahren ja auch in einem Art Sinkflug, vor allem jetzt auch in Deutschland befindet. Wir haben ja darüber gesprochen in einem letzten Podcast, als auch um unseren Mobility Services Report ging, den wir zusammen mit dem Center of Automotive Management und Professor Bratzel ja jährlich rausbringen, haben wir ja auch darüber gesprochen, dass die Autohersteller sich immer stärker aus diesem Bereich der Sharing Mobility rausziehen, dass es in Deutschland eigentlich nicht mehr, also BMW, Daimler damals noch, Mercedes-Benz heute, hatte ja eigentlich einen starken Player mit ShareNow aufgesetzt, Carsharing, war ja auch in Europa unterwegs, hatte eigentlich die besten Voraussetzungen dafür, haben sich da jetzt rausgezogen. Und es gibt jetzt eigentlich auch in diesem Bereich keinen, ja, ich sag mal, privatwirtschaftlich relevanten Player mehr, der das Thema vorantreibt. Da haben wir die Ubers, die Didis in China und die Ubers in USA und in Europa natürlich auch, die da vorangehen und andere Unternehmen. Aber auch keiner, der so ein bisschen dieses ganze Thema Mobilität auch vielleicht ganzheitlich anschaut. Ne? Da gibt es auch die Big Player aus den USA und natürlich auch auf dem chinesischen Markt, die das Thema natürlich viel größer angehen und in Ökosystemen denken und nicht nur in Einzelservicen oder in Pilotprojekten oder Leuchtturmprojekten, die man vielleicht zusammen mit dem Verkehrsminister schön ankündigen kann, aber dann am Ende des Tages auch keinen großen Impact auf die Veränderung der Mobilität hierzulande hat. Also da fehlt mir momentan auch so ein bisschen die Vision. Und was auch noch dazu kommt, ist, und das ist auch einer der Thesen, die auch im Mobility Services Report auch aufgestellt wurden, es fehlt auch an staatlicher politischer Orchestrierung des Themas. Und das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, wo ich darüber gesprochen habe. Das ist ein Wust, ein Flickenteppich an Zuständigkeiten, an Verkehrsverbünden gibt. Wenn man sich die Karte der Verkehrsbünde in Deutschland anschaut, dann sieht das aus wie das Heilige Römische Reich deutscher Nationen anno dazu mal, ein absoluter Flickenteppich in Gebieten. Also das ist, auch da fehlt es ganz klar an einer zusammenhängenden Idee, wie man die Mobilität ganzheitlich aufsetzen kann und damit meine ich eben nicht nur den Ausbau von weiteren Autobahnen oder Investitionen ins Streckennetz, was natürlich total wichtig ist, gar keine Frage, dass der Zustand der Bahninfrastruktur ist natürlich auch, muss man auch ganz dringend angehen, gar keine Frage, aber es fehlt darüber hinaus eben auch die Idee, wie können wir in Zukunft mit Hilfe von Digitaltechnologien, mit Hilfe von digitalen Plattformen eben auch die Mobilität in die Zukunft führen und eben auch ganzheitlich über verschiedene Verkehrsträger und nicht nur Bahnen, Flugzeug und Auto eben ausweiten, sondern es gibt auch noch ganz verschiedene andere Möglichkeiten. Dann habe ich ja noch gar nicht darüber gesprochen, über das Thema autonomes Fahren, was da natürlich auch noch drin schlummert. Aber das will ich jetzt an der Stelle, glaube ich, mal ein bisschen ausklammern, weil das ist ja schon fast eher eine Vision, wie das sozusagen einen Impact haben kann. Auch da gibt es Projekte, aber das ist ja nun nicht, sprechen wir nicht von der Gegenwart.
Ja, ich habe auch den Eindruck, viele haben natürlich auch ein bisschen auf das autonome Fahren gewartet oder vielleicht kann man auch sagen gezockt, wo du das Gefühl hattest, okay, wenn das autonome Fahren kommt, viele haben das jetzt 24, 25 schon mal gesehen. Ja? Da haben natürlich viele Service-Provider irgendwie ja ihr Geschäft gewittert, dann mit Robotaxis und Co. tatsächlich mal eine andere Mobilität herstellen zu können. Aber das autonome Fahren wird aber nicht kommen in den nächsten Jahren. Und Robotaxis werden wir in den nächsten Jahren auch nicht sehen. Ja, das ist verschoben auf unbestimmte Zeit. Aber das ist ja genau das, was du gerade sagst. Und das ist exakt mein Punkt, weswegen ich jetzt von den ganzen Beispielen, mit denen ich aufgemacht habe, ja wirklich komme, ist, mir fehlt die Vision für eine zusammenhängende Mobilität in Deutschland. Wir diskutieren seit Jahren, also seit ich mich erinnern kann, seit wir gemeinsam hier im Journalismus, im Mobilitätsjournalismus arbeiten, seit 10 Jahren, diskutieren wir über intermodale Apps, über das kluge Zusammenspiel von verschiedenen Verkehrsträgern, die man vielleicht über eine App buchen kann oder über ein Ticket. Wir diskutieren über einen ÖPNV mit flexiblem Pricing, weil vielleicht eine U-Bahn tatsächlich weiß, wann ich einsteige, wann ich wieder aussteige und dass ich nicht einfach nur unterscheide zwischen einzelnen Zonen oder vielleicht mal einem Kurzstreckenticket, sondern dass man ganz flexibles Pricing hat. So lange warst du vielleicht in der Bahn und man rechnet nach Minuten und so weiter. Ist ja alles möglich und nichts davon ist gekommen. Ja? Und nichts davon ist irgendwie, finde ich, so fühlt es sich für mich an. Und das darf herzlich gerne, und da freuen wir uns ja auch drüber, jeder, auch weiß nicht, bei LinkedIn oder so, kommentieren und sagen, nee, das stimmt doch gar nicht, was ihr sagt, schaut doch mal, hier gibt's das doch. Wirklich, herzlich gerne. Ich sehe es gerade nicht. Ja? Ich sehe das nicht am Horizont, dass ich hier irgendwie eine zufriedenstellende Lösung habe, die verschiedenste Verkehrsträger, die sich irgendwie gegenseitig auch die Klinke in die Hand geben, weil die alle ihre eigenen Probleme haben, irgendwie so miteinander verbindet, dass ich als Nutzer einfach klug von A nach B komme. Stattdessen ist ja die Realität, die jeder, der morgens vielleicht irgendwie pendelt und nicht das eigene Auto benutzt, ist es ja, ich muss verschiedene Apps nutzen. Man hat ja manchmal das Gefühl, dass man selber schon innerhalb derselben ÖPNV-App schon manchmal sich selber eigentlich manche Teilaspekte oder Umsteigezeiten und so weiter selber schon mal ausgeteilt zurechtsuchen muss, weil schon manchmal innerhalb einfach eines ÖPNV-Netzes schon man weit entfernt ist, ehrlich gesagt, von einer klugen Verbindung von Verkehrs, von irgendwie Bus und Bahn oder so, wenn man manchmal selber weiß, das weiß ich aber eigentlich, dass das klüger geht als das, was die App mir gerade ausspuckt. Und da bin ich an so einem Punkt. Ich habe auch, ich will da auch wieder von zu viel empirischer Evidenz absehen oder jetzt irgendwie der sein, der hier schimpft, weil er irgendwie gerade irgendwie kein gutes Erlebnis hatte oder so. Aber ich bin jetzt gerade auch wieder in eine fremde Stadt gereist, wollte mir irgendwie ein Ticket für die Bahn kaufen und bin schon wieder durch eine absolute Odyssee am Handy durchgegangen zwischen, Ticket kann man auf der Website aber nicht kaufen, bitte erst die App runterladen. Also App runtergeladen. Auf der App bitte aber erstmal ein Profil erstellen. Profil aber nicht mit einfach irgendwie Benutzername, Passwort, sondern mit Adresse, Geburtsdatum Sternzeichen. Um dann irgendwie erstmal wieder 8 E-Mails bestätigen zu müssen, dass ich überall eingewilligt habe. Um dann habe ich noch in der Bahn, weil ich dann aber auch nicht per PayPal oder so bezahlen konnte, sondern nur per Kreditkarte, stand ich in der Bahn, für die ich gerade ein Ticket kaufen wollte, die schon losgefahren ist, mit meiner Kreditkarte, um meine Kreditkartendaten einzugeben, weil auch Apple Pay oder sowas natürlich nicht geht. Und du brauchst irgendwie, 10 Minuten, um dir ein Ticket mit dem Handy für einen großen deutschen Verkehrsträger zu kaufen. Im Unterschied tatsächlich, muss ich ja auch mal lobend erwähnen, weil wir haben über ein Verkehrsmittel noch gar nicht gesprochen, der sich ja tatsächlich in den letzten Jahren ja durchaus breit gemacht hat, und das ist Mikromobilität und die E-Scooter-Anbieter, die aus verschiedensten Gründen auch immer viel kritisiert werden, dass die Innenstädten vollstehen, dass die natürlich auch irgendwo hier und da natürlich mit Vandalismus auch nicht so gut mit diesen Rollern umgegangen wird. Man da aber tatsächlich mal ein bisschen das Gefühl hat, da gibt es so einen Service, der irgendwo auch per App tatsächlich gut funktioniert. Ich hatte neulich den Fall, dass ich tatsächlich Bus verpasst. Ich stehe vorm E-Scooter, einen Anbieter, den ich noch nicht hatte. Und ich glaube, ich habe in unter einer Minute, habe ich mir die App runtergeladen, mir sofort irgendwie über Apple ID automatisch irgendwie einen Account erstellen lassen, über Apple Pay sofort irgendwie hinterlegt. Und ich habe in, glaube ich, ungelogen 50 Sekunden, habe ich einfach von einem Anbieter, den ich noch nicht hatte, einen fertigen Account, habe meine Fahrt bezahlt und bin losgefahren. Warum geht das denn an anderer Stelle nicht? Ja, und wenn das da funktioniert, kann mir auch keiner erklären, dass das in anderen Apps irgendwie über einen 10-minütigen, hätte noch gefehlt, dass ich mir noch irgendwas hätte ausdrucken müssen irgendwie für den ÖPNV.
Ja, also ich glaube, wir müssen uns auch nicht darüber unterhalten oder darüber diskutieren, dass es die technologischen Möglichkeiten, die technologischen Mittel eigentlich mittlerweile ja auch vorhanden sind. Da müssen wir ja eigentlich fast gar nicht drüber diskutieren. Die sind ja vorhanden, die sind ja da. Und wir haben auch in vielen Bereichen, Regionen Deutschlands haben wir Vorreiter, die sehr vorbildlich damit umgehen und das auch sehr, sehr seamless und angenehm auch für den Nutzer eben auch gestalten. Aber, da möchte ich das ein bisschen aufgreifen, was du auch nochmal gerade angesprochen hast, es gibt ja ganz viele Anbieter, es gibt E-Scooter-Anbieter und am Beispiel E-Scooter sieht man ja aber auch, dass wenn es sozusagen zu einer, ich sag mal, Marktüberflutung solcher Angebote kommt, und dann die Dinger plötzlich irgendwo im Weg rumstehen und an jeder Ecke stehen E-Scooter und jeder fragt sich, warum braucht es jetzt noch diesen Anbieter und diesen Anbieter? Da werden ja vielleicht solche Verkehrsprobleme sogar verschärft und die Akzeptanz in der Bevölkerung nimmt sogar ab, weil es einfach zu einer Überflutung des Marktes geht. Und da könnte man ja fast schon die etwas gesellschaftspolitische Frage stellen, braucht es da nicht viel stärkere Regulierung eines solchen Marktes? Und auch, und da möchte ich wieder Rückgriff machen auf die These aus dem Mobility Services Report, braucht es eine Orchestrierung, eine staatliche Orchestrierung, dieses Ganze eben auch viel stärker ganzheitlich über Verkehrsverbundgrenzen hinweg zu denken oder über Kommunengrenzen und Landesgrenzen vielleicht auch zu denken, und das doch stärker auch noch zu regulieren und vielleicht zu vereinheitlichen. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle auch nochmal vielleicht auch mal noch eine These in den Raum werfen, die wahrscheinlich auch sehr streitbar ist und wo ich auch selber auch noch gar nicht weiß, ob ich dieser auch zustimmen würde. Aber wir schauen ja oft auch und gerne auch nach Fernost, nach China und versuchen da so ein bisschen auch zu gucken, wie läuft es da, wie wird es da gemacht und was kann man sich vielleicht abgucken. Da ist natürlich der Plan von Mobilität, sage ich mal, staatlich auch schon in vielen weiten Teilen auch festgeschrieben. Es gibt einen Plan der kommunistischen Partei, die sozusagen einen Plan für die Mobilität der Zukunft oder für den Industriestandort China an sich auch hat. Und da wird natürlich sehr viel planvoller vorgegangen. Natürlich ist es in gewisser Weise ja auch aus dem politischen System hervorgegeben. Deswegen meine These, bräuchte es vielleicht auch in Deutschland eher ein solches planvolles Vorgehen im Bereich der Mobilität und vielleicht auch in anderen Bereichen. Ich bin jetzt kein Fan davon, das immer alles mit China zu vergleichen und zu sagen, man muss es so genauso machen wie in China, weil wir wissen genauso, dass es sehr viele Negativaspekte dieses Vorgehens geht, wenn wir brauchen jetzt gar nicht das alles ausweiten, Menschenrechtsdiskussion und so weiter. Aber vielleicht so das Prinzip, die Quintessenz daraus ist, solche Themen doch deutlich strukturierter und orchestrierter anzugehen, als es momentan passiert. Und dazu gehört dann am Ende des Tages auch, dass man vielleicht auch regulierend eingreift. Und da habe ich dann immer mal das Gefühl, ja, aber dafür ist das politische Klima in Deutschland auch nicht bereit, weil wenn wir über Regulierung im Verkehrssektor sprechen, sei es das Tempolimit auf Autobahnen oder irgendwelche verkehrsberuhigte Zonen oder Sperrzonen in der Innenstadt, dann sieht man ja, wie mit welchen Minischritten man da vorgeht. Und da ist dann irgendwie die Gesellschaft in Deutschland auch nicht bereit dafür, über solche regulativen Eingriffe nachzudenken. Aber ich habe das Gefühl, es geht nur so.
Ja, ich glaube, du hast es gerade, um jetzt auch mal zum Schluss zu kommen und das vielleicht auch gleich nochmal als Frage zu formulieren. Aber ich glaube, wenn man es Orchestrierung und nicht Regulierung nennt, dann hat das gleich einen ganz anderen Touch. Und das hat dann für mich auch, jetzt mal Blick auf China, auch gar nichts jetzt irgendwie mit Planwirtschaft irgendwie zu tun, zu sagen, fehlt es Deutschland an einer Vision, an einer gesamtgesellschaftlichen Vision für die Mobilität, wie die in einigen Jahren aussehen soll und wie man da hinkommt? Und da finde ich ganz klar, ja, also definitiv. So, wo ist diese Vision und wo sind die Schritte dahin? Wo ist die Idee, wie man im Endeffekt Verkehrsträger miteinander klug verknüpft? Und da sind alle gemeint. Da ist keine Verteufelung irgendeines Verkehrsträgers gemeint. Und das ist was, und das vielleicht zum Abschluss nochmal als Frage zu formulieren, vielleicht auch nochmal in die Community. Braucht es eine Orchestrierung für die deutsche Mobilität, für verschiedene Mobilitätsträger, Verkehrsträger? Und wenn ja, wie kann die aussehen und wie ist die zu erreichen?
Genau, im Sinne eines demokratischen Beteiligungsprozesses, um vielleicht auch nochmal so ein bisschen sich abzugrenzen gegenüber dem chinesischen System, was vielleicht bei meiner Äußerung gerade so ein bisschen durchklang.
Also ja, Janik, wir wissen jetzt schon, wo du politisch stehst.
Das soll auf jeden Fall nicht hängen bleiben am Ende des Tages in diesem Podcast, dass wir jetzt hier die Kulturrevolution ausrufen.
Ja, ich möchte auch gar nicht, ehrlich gesagt, dass jetzt zu viel Geschimpfe am Ende des Podcasts hängen bleibt. Es gibt ja auch Folgen, da diskutieren wir mal ein bisschen hitziger, aber auch einfach nur, weil wir seit Jahren dieses Thema Mobilität, nicht nur Auto, sondern Mobilität begleiten und man dann irgendwo auch sieht, da passiert ehrlich gesagt nicht so viel. Ja? Und das ist ja auch frustrierend, weil es so viele, wie du selber sagst, es gibt so viele gute Beispiele. Es gibt die auch in Deutschland, aber das sind einfach ganz singuläre, einzelne, fragmentierte Beispiele. Genau. Und das ist so ein bisschen frustrierend. Deswegen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht entschuldigen Sie unsere Meckerfolge heute. Vielleicht unterschreiben Sie das aber auch, was wir gesagt haben. Vielleicht auch überhaupt nicht. Auch das würde uns freuen. Also insofern, wir freuen uns über das Feedback, haben vielleicht in der nächsten Woche wieder eine positivere Folge. Wobei man ja dazu sagen muss, Janik, wir haben auch vielleicht wieder die ein oder andere Interviewfolge im Köcher. Wir haben ja schon mal angekündigt, dass das Frühjahr steht vor allem auch wieder bei uns im Zeichen von einigen spannenden Interviewpartnern. Das können wir vielleicht schon mal verraten.
Das kann man verraten und da freuen wir uns auch drauf, auch mal wieder die Personen, die Menschen in unserer Industrie auch mal wieder ins Rampenlicht zu stellen und deren spannenden Geschichten auf jeden Fall. Da entsteht nämlich auch viel Diskussionspotenzial draus und viel auch Inspiration vielleicht auch für andere. Und da freuen wir uns drauf, auf jeden Fall. An dieser Stelle dann danke dir für die Diskussion. Fand ich auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch mitdiskutieren, bei LinkedIn unter anderem. Und Pascal, dann hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder.
So ist es. Danke, Janik, und danke an alle, die zuhören. Bis denn. Ciao.
Mach's gut. Bis dann.
Nagel Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.